Cleveland, Ohio, 20 Uhr. Was für unaussprechliche Dinge meine Augen gesehen haben. Die Zeile aus einem Fernsehfilm zuckte durch Dana Whitestones Gedanken, als sie in die Überschuhe aus Papier schlüpfte. Ihr Blick schweifte zu dem Fotografen der Spurensicherung, Doug Freeman, der sich vorbeugte, um eine Nahaufnahme der verstreuten Eingeweide des kleinen Mädchens zu schießen. Nicht zum ersten Mal fragte sich Dana, woher Freeman die Nerven für diesen Job hatte. Woher irgendjemand die Nerven dafür hatte. Ein uniformierter Cop des Cleveland Police Departments nickte ihr zu. Als erster Beamter am Tatort war er verantwortlich für die Absperrung und dafür, wer kommen und gehen durfte. Sie befanden sich im 7. Stock eines Apartmentkomplexes auf der East Side von Cleveland. Ein geschundenes Viertel einer trostlosen Stadt, die kürzlich als die zweitärmste städtische Region des Landes ausgewiesen worden war. Dana war mitten in einem Dinner-Date gewesen, als der Anruf sie erreichte. Nicht, dass es sie allzu sehr betrübt hätte. Trotz aller romantischen Werbespots verfügte Match.com über ein wenig beeindruckendes Angebot in der Kategorie »Er sucht sie«. Trotzdem, gelangweilt an einer Portion Chicken Wings zu knabbern, die sie mit ein paar Bierchen herunterspülte, während ein übergewichtiger Buchhalter auf ihre Titten starrte, war immer noch tausendmal besser gewesen als das hier. Dana band sich eine Papiermaske über Mund und Nase. »Wie lautet der Name der Toten?«, fragte sie. »Jacinda Holloway«, sagte der Fotograf. 8 Jahre.« »Wie hat sie gefunden?« »Die Mutter.« »Wo ist sie jetzt?«
»Im Krankenhaus.«
»Nervenzusammenbruch?«
»Erraten.«
Dana betrat das Zimmer, in dem sie den festgelegten Zutrittspunkt benutzte. Ein entscheidendes Element bei Tatortuntersuchungen. Dann kniete sie neben Freeman nieder, um sich die Sache genauer anzuschauen. Sie ergriff das dünne Handgelenk des toten Mädchens, dann einen geschwollenen Knöchel. Behutsam schloss sie den Griff um den Knöchel des Mädchens und runzelte die Stirn. Die Leichenstarre war vollständig eingetreten, was darauf hindeutete, dass das Opfer seit ungefähr 12 Stunden tot war. Dana warf einen Blick auf ihre Uhr. Um 8 Uhr morgens hätte das Mädchen eigentlich in der Schule sein müssen, anstatt in einer Lache seines eigenen Blutes zu liegen. Doch die Schule kam in dieser Gegend nicht immer an erster Stelle. Trotzdem, warum hatte ihre Mutter sie nicht früher gefunden? Warum hatte sie ihre Tochter überhaupt allein gelassen? Die Kleine war erst 8 Jahre alt gewesen, viel zu jung, um auf sich selbst aufpassen zu können. Doug Freeman hatte Danas Gedanken gelesen.
»Drogenprobleme«, sagte er. »Wie es aussieht, ist die Mutter gestern Abend aus dem Haus gegangen und erst vor 2 Stunden zurückgekommen.«
Dana schüttelte den Kopf. Der Killer hatte das kleine Mädchen wahrscheinlich wochenlang beobachtet und gewusst, dass die Mutter die ganze Nacht weg sein würde. Zweifellos nichts Ungewöhnliches in dieser Familie. Dana schluckte ihre Wut hinunter und setzte die Untersuchung des Leichnams fort. Die Unterseiten der Arme und Beine wiesen purpurne Verfärbungen auf, da das Blut nicht mehr durch den Körper gepumpt wurde und sich unter der weichen Haut angesammelt hatte. Leichenflecke, nannte man es. Dana schätzte den Zeitpunkt des Todes auf 8 Uhr morgens, bevor sie ihn in ihrem Notizbuch vermerkte. Manche Leute führten Tagebücher, um ihr Leben festzuhalten, nicht Dana. Falls sich irgendwann jemand für ihre Erlebnisse interessierte, musste er bloß einen Blick in den Karton in ihrem Schrank werfen. Ein Karton mit 100 Notizbüchern, ähnlich dem, das sie jetzt in der Hand hielt. Schießereien, Messerstechereien, Strangulationen. Das alles und mehr war in diesen Notizbüchern zu finden. Dazu Fragen zu jedem einzelnen Fall, manche davon beantwortet. Zu viele unbeantwortet. Wo war die Kugel in den Schädel eingetreten? Zwischen welchen Rippen war das Messer in den Brustkorb eingedrungen, bevor es das Herz durchbohrte? Hat der Killer eine Schnur benutzt, um sein hilfloses Opfer zu strangulieren? Oder hat er es mit bloßen Händen getötet? Die Notizbücher waren gewissermaßen eine Beschreibung von Danas Leben. Keine sonderlich erstrebenswerte Existenz, das wusste sie selbst, aber wenigstens war sie noch am Leben, was man von der armen kleinen Jacinda Holloway nicht mehr sagen konnte. Der nackte Leichnam des Mädchens war vom Täter in eine ganz bestimmte Position gerückt worden, im Tod erstarrt in der perversen Pose eines Hampelmanns. Die Arme zu einem V über den Kopf erhoben, die Beine unter dem verstümmelten Rumpf
weit auseinandergedrückt. Zwischen den Beinen ragte ein abgebrochener Besenstiel hervor. Dana ließ den Blick über den geschändeten Körper schweifen. Eine zähe Flüssigkeit war aus der aufgetrennten Bauchhöhle geronnen, bis hinunter zu dem winzigen haarlosen Dreieck zwischen den dünnen Oberschenkeln. Im Zimmer wimmelte es von gehetzt wirkenden forensischen Technikern, die sich gegenseitig anrempelten in ihrem Bemühen, auch die letzte Teppichfaser zu katalogisieren. Ein schneller Blick in die Runde verriet Dana alles, was sie wissen musste. Ein Ritualmord an einem Kind. Der Leichnam in einer bestimmten Pose drapiert. Groteske sexuelle Symbolik. Es war der gleiche Perverse, der schon 4 weitere kleine Mädchen in Cleveland und Umgebung getötet hatte. Dana fuhr angewidert mit der Zunge über ihre Zähne. Sie jagten den Cleveland-Slasher inzwischen seit 3 Monaten, doch bis jetzt hatten sie keinen einzigen brauchbaren Hinweis, keine einzige Spur. Sehr ungewöhnlich bei Serienmördern. Normalerweise waren diese Irren so sehr auf ihre steifen Schwänze fixiert, dass sie reichlich Spuren hinterließen, sodass man ihre Identität feststellen konnte. Nicht bei diesem Fall. Dieser Typ war anders. Ihn schien nicht der überwältigende Drang, Schwächere durch Sex zu unterwerfen, zum Töten zu treiben, sondern etwas anderes. Aber was? Dana schüttelte den Kopf, um den Gedanken zu verscheuchen, und konzentrierte sich wieder auf die vor ihr liegende Aufgabe. 5 Leichen in 90 Tagen. Alles Mädchen unter 10 Jahren. Alle mit einem Besenstiel vergewaltigt und der Länge nach aufgeschlitzt, wie bei einer Autopsie. Keinerlei Hinweise? Keine Spuren des Täters. Nichts. Es waren die saubersten Tatorte, die sie jemals vorgefunden hatten. Aber vielleicht wurde selbst dieser Bastard, so gut er unzweifelhaft war, irgendwann nachlässig. In seiner offensichtlichen Eile, die Wohnung zu verlassen, hatte er diesmal die Mordwaffe vergessen. Ein Jagdmesser mit gezahnter Klinge, fleckig von hellrotem Blut, lag auf dem Boden. Kaum länger als 15 Zentimeter und mit einem billigen Plastikgriff war es ein Messer von der Sorte, wie man es bei Walmart für weniger als $15 bekam. Wie kann etwas so Triviales einen so schrecklichen Schaden anrichten? Alles in Ordnung, Special Agent Whitestone? Verärgert wegen der Störung drehte Dana den Kopf und sah, wie sich ein Cleveland-Cop mit einer langen metallenen Greifzange vorbeugte, um einen blutigen weißen Latexhandschuh vom Boden aufzuheben. Sergeant Gary Templeton hielt den Handschuh hoch, um ihn eingehender zu inspizieren. Dieser kranke Mistkerl hat die Innenseite wieder mit Feuchtigkeitslotion eingeschmiert. Templeton war Anfang 40 und ein hervorragender Cop. Kurzgeschnittenes silbernes Haar, herbes Gesicht, durchdringend blaue Augen. Er war an jedem der vorangegangenen 4 Mordschauplätze gewesen und hatte sich nach dem 3. Fall schließlich an das FBI gewandt. Normalerweise baten nur kleinere Polizeiabteilungen die Bundesbeamten um Hilfe. Der Unterhalt von Laboreinrichtungen und Personal war einfach zu kostspielig. Das Cleveland Police Department besaß zwar solche Einrichtungen, aber keine speziell geschulten Ermittler. Also hatte man Dana den Fall übergeben und ihr den größten Teil der Verantwortung übertragen. Nach den Anschlägen des 11. September hatte die Rolle des FBI sich dramatisch geändert. Heutzutage arbeitete es viel enger mit den örtlichen Gesetzesbehörden zusammen, selbst in Fällen, in denen keine bundesstaatlichen Zusammenhänge erkennbar waren. Es gab kaum noch Zuständigkeitsquerelen, die in der Vergangenheit so oft die Zusammenarbeit erschwert hatten. Natürlich gab es noch Ressentiments auf beiden Seiten, insbesondere wenn das FBI sich unaufgefordert in Ermittlungen der State Police einmischte. Aber das war hier nicht der Fall. Nachdem Templeton die Gemeinsamkeiten zwischen dem aktuellen und den vorangegangenen 4 Tatorten bemerkt hatte, hatte er Dana sofort in der überfüllten Bar angerufen. Deshalb war ihr in dem Moment, als sie Templetons Stimme am anderen Ende der Leitung hörte, augenblicklich klar gewesen, dass der Cleveland-Slasher wieder zugeschlagen hatte. Der Killer benutzte eine Feuchtigkeitslotion. Ein alter Trick. Er hatte bei jedem seiner Morde einen Handschuh zurückgelassen, getränkt mit Lotion, die das Fett von seinen Fingerkuppen absorbierte und verhinderte, dass die Polizei Abdrücke nehmen konnte. Normalerweise genügte die kleinste Bewegung der Finger in einem unbehandelten Handschuh, um die Innenseiten zu verschmieren, sodass eine Klassifizierung von Abdrücken unmöglich war. Doch dieser Killer wollte offensichtlich auf Nummer sicher gehen. Die Forensik hatte nicht mal einen Teilabdruck von ihm gefunden. Templeton ließ den blutigen Handschuh in einen großen Beweismittelbeutel fallen. »Was sind Ihre ersten Eindrücke?« Bevor Dana antworten konnte, brach hinter ihr ein Blitzlichtgewitter los. Sie fuhr herum und bemerkte Doug Freeman inmitten eines Rudels von Fotografen, die sich um einen klapprigen Fernsehtisch an der Wand drängten.
»Was ist los?«
erkundigte sie sich mit scharfer Stimme. Freeman senkte seine Kamera.
»Sie sollten sich das hier mal ansehen, Ma'am. Ich glaube, wir haben gerade etwas gefunden.«
Danas Knie knackten, als sie sich erhob. Das Rudel der Fotografen teilte sich vor ihr, als Doug Freeman mit zitternder Hand auf ein Farbfoto zeigte, das unter dem Videorekorder eingeklemmt war. Dana nahm eine Pinzette aus einem Etui in ihrer Handtasche und zog das Foto behutsam unter dem Rekorder hervor. Ihr stockte der Atem, als sie den Fund in Augenschein nahm. Eine riesige Handfläche im Zentrum des Bildes beherrschte das gesamte Foto. Die knochigen Finger waren leicht nach vorn gekrümmt, die überlangen Fingernägel spitz und scharf. Und die Mitte der Handfläche war verziert mit einem plump gezeichneten Pentagramm. Dana drehte sich zu Freeman um und runzelte die Stirn.
»Was ist das?«
Der Fotograf zuckte die Schultern.
»Keine Ahnung. Aber was immer es ist definitiv eine Ausschnittvergrößerung. Wahrscheinlich mit Photoshop bearbeitet.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Die Auflösung ist viel zu gering. Es muss sich um einen Ausschnitt aus einem größeren Bild handeln. Da gibt es kaum einen Zweifel.«
Dana schob das Foto in einen braunen A4-Umschlag, den sie anschließend beschriftete.
»Rufen Sie im Krankenhaus an und erkundigen Sie sich bei der Mutter der Toten, ob das Foto hierher gehört.«
Während Freeman sich entfernte, schob Dana sich eine lose Strähne ihrer kurzen blonden Haare hinters Ohr und genoss das beinahe berauschende Gefühl im Magen. Der Adrenalinschub, den derart grausige Mordschauplätze hervorriefen, hatte in den 13 Jahren, die Dana diesen Job nun schon machte, kein bisschen nachgelassen. Und das würde wohl auch nie der Fall sein. Die kranke Psyche dieser Killer übte eine beinahe morbide Faszination auf sie aus. Freeman klappte sein Handy wieder zu.
»Das Bild gehört nicht ins Haus«, sagte er. »Die Mutter kennt das Foto nicht.«
Dana kaute auf der Unterlippe. »Und Sie meinen, das Bild wurde mit Photoshop bearbeitet?«
»Ja.« »Können wir herausfinden, was das Original zeigt?«
Freeman schüttelte den Kopf.
»Es gibt keine Datenbank für derartige Dinge.«
»Dann haben wir keine Möglichkeit, das vollständige Bild irgendwo aufzuspüren?«
»Nicht, solange niemand das Motiv erkennt.«
Dana dankte ihm und ging zu Templeton. Die ersten 4 Autopsien waren kaum mehr als rasche visuelle Überprüfungen gewesen. Die Todesursache war ziemlich offensichtlich gewesen. Ganz zu schweigen davon, dass der Coroner vom Cuyahoga County ein tattriger alter Dummkopf war, der sich noch nicht damit angefreundet hatte, dass das FBI ihm neuerdings sagen durfte, was er zu tun hatte. Doch Dana wollte sicher sein, dass der Mann in diesem Fall genauer hinschaute.
»Lassen Sie uns diesmal eine vernünftige Obduktion machen, Gary«, sagte sie. »Es ist mir egal, was Johnson sagt. Gehen Sie zu einem anderen Coroner, wenn es sein muss. Aber veranlassen Sie eine vollständige Obduktion.«
Templeton nickte.
»Wird gemacht.«
Dana atmete tief durch.
Sie fragte sich, was aus der nervösen Anfängerin von vor mehr als einem Dutzend Jahren geworden war. Damals hatte sie Angst gehabt, jemandem auch nur in die Augen zu schauen. Und heute? Heute war sie eine Frau, die es gewohnt war, dass man ihre Anordnungen befolgte. Der Unterschied zwischen der Dana von damals und heute hätte größer kaum sein können. Nach den anfänglichen Wachstumsschmerzen war Danas kometenhafter Aufstieg das Gesprächsthema beim FBI gewesen und hatte bei manchen Leuten Respekt, bei anderen Missgunst geweckt. Jahrgangsbeste an der FBI-Akademie in Quantico. Vom legendären Profiler Crawford Bell als Partnerin im Einsatz vor Ort bestimmt, bevor Crawford aus Altersgründen in eine Dozentenrolle verbannt und Danas Ehrgeiz sie dazu veranlasst hatte, eigene Wege zu gehen. Damals war sie in das Cleveland ihrer Jugend zurückgekehrt. Während dieser Zeit war es Dana nie leicht gefallen, Verantwortung zu delegieren. Es war ihre größte Stärke und ihre größte Schwäche zugleich. Dana verspürte einen neuerlichen Kitzel im Magen. Jagdfieber. Mancher Senior Agent würde ihre nächste Aufgabe als unter seiner Würde betrachten, doch Dana freute sich darauf. Ein bisschen gute altmodische Polizeiarbeit, um sicherzugehen, dass sie in diesem Fall auch nicht den geringsten Hinweis übersah.
Los Angeles, 20.25 Uhr.
Nathan pfiff leise vor sich hin, als er das billige Motel verließ. Erregung ließ seine Muskeln beim Gehen zittern. Er war bereit für die spannende Nacht, die vor ihm lag. Ein neuer Mord, um die Sache ins Rollen zu bringen. Jetzt, nachdem er in Cleveland endlich ihre Aufmerksamkeit erregt hatte, konnte der Spaß richtig losgehen. Nach den Lustbarkeiten der vor ihm liegenden Nacht führte kein Weg mehr daran vorbei. Sie musste erkennen, dass all diese Morde in Verbindung standen. Sie würde nur noch nicht begreifen, wie oder warum. Dies herauszufinden, würde er ihr überlassen. Schließlich wollte er dem Miststück die Sache nicht zu einfach machen. Wo bliebe dann der ganze Spaß? Zu seiner eigenen Überraschung war er ausgerechnet auf der Lokalseite der Los Angeles Times über das für diese Nacht vorgesehene Opfer gestolpert. In einem nostalgischen Artikel darüber, dass sie in den späten 1940ern eine berühmte Tänzerin in der Nachtclub-Szene von Chicago gewesen war. Dem sorgfältigen Lesen des Artikels folgte eine gründliche Google-Recherche, die alles zutage förderte, was er sonst noch benötigte. Nach ihrem Foto zu urteilen, passten ihr fortgeschrittenes Alter und das Aussehen perfekt zu seinen Plänen für den Abend, die vorsahen, den ersten und grausamsten Mord des Nightstalkers perfekt nachzuahmen. AC/DC dröhnte aus den Lautsprechern des schicken Mietwagens, als er ohne sonderliche Eile den Block umkreiste, um seine Beute auszukundschaften. Es hieß, Richard Ramirez wäre ein großer Fan der australischen Heavy-Metal-Band gewesen. Deshalb war Nathan an diesem Abend ebenfalls ein Bewunderer der Band. Er lenkte den Wagen nach links, um auf der anderen Straßenseite zu parken, gegenüber dem heruntergekommenen Apartmentkomplex. Nathan nahm eine kleine Glasampulle aus dem Handschuhfach und stippte eine Prise Kokain auf die sehnige Fläche zwischen Daumen und Zeigefinger, um sich die Droge mit einem kräftigen Schnaufen in die Nüstern zu ziehen. Das starke Stimulanz wirkte beinahe augenblicklich, und ein wohliger Schauder durchlief seinen Körper. Darum also drehte sich der ganze beschissene Hype. Er hatte noch nie zuvor Drogen genommen, doch Authentizität war von größter Bedeutung bei dem, was er vorhatte. In der Nacht, als er Jenny Winko vergewaltigt und ermordet hatte, war Richard Ramirez total stoned gewesen. Also würde Nathan in dieser Nacht ebenfalls ein bisschen Stardust nehmen. Nicht genug, um Dummheiten zu machen, nur so viel, um Authentizität zu garantieren. 10 weitere Minuten vergingen, bevor die alte Frau die Straße hinunterkam. Sie sah sich verstohlen um und überzeugte sich, dass niemand sie beobachtete. Dann schob sie rasch einen silbernen Schlüssel in das antike Türschloss und betrat ihre kleine Wohnung im Erdgeschoss. Nathan grinste und packte das lederbezogene Lenkrad fester, während ein Adrenalinstoß mit solcher Wucht durch seine Adern jagte, dass er meinte, es würde ihn aus dem Sitz reißen. Er war jetzt tief in seiner Killing Zone und seine 5 Sinne waren schärfer und besser eingestimmt auf die Welt ringsum. Das war also der Höhepunkt dessen, wofür er so hart gearbeitet hatte. Um der Aktualisierung, der Berichtigung der Geschichte willen, musste die alte Frau in dieser Nacht einen sehr gewaltsamen Tod sterben. Geduldig wartete er, bis ein vorbeikommender Streifenwagen um die Ecke bog und aus dem Blickfeld verschwand, bevor er aus dem schicken grünen Audi stieg und den Kofferraum öffnete. Abgesehen von Silos umherstreuenden Cracksüchtigen und dösenden Cops in ihren Streifenwagen, lag die Straße um diese Nacht schlafende Zeit verlassen da. Deshalb war es nicht weiter schwer, sich unbemerkt vorzubereiten. Schon bald würde es hier vor Menschen wimmeln. Das war entscheidend. Es mussten Leute auf der Straße sein. Sie mussten ihn sehen. Nathan schlüpfte rasch in die Jogginghose und einen dünnen schwarzen Rolli, bevor er sich eine AC/DC-Baseballkappe aufsetzte. Zur Vervollständigung der sakralen Verwandlung benutzte er einen blauen Kugelschreiber, um sorgfältig ein perfektes Pentagramm in die Mitte seiner linken Handfläche zu zeichnen. Vorfreude überkam ihn, als er ein scharfes Messer in die Lederscheide an seinem Gürtel schob und behutsam den Kofferraum schloss. Leise überquerte er im Schutz der Dunkelheit die Straße. Es war Zeit, an die Arbeit zu gehen.